Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht's hier auf meinem Podcast, worum geht's in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen hoch- und vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. So, da sind wir wieder. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Eingeschaltet, angeklickt. Jetzt kommt eine Folge aus dem Part ADS verstehen, Part Nummer 7, die ich für eine mit der wichtigsten Folgen halte, die dir am Ende hoffentlich ganz viel Erleichterung bringt. Und Selbstliebe und Selbstverständnis. Verständnis für dich, so vor allen Dingen. Verstehen, wieder verstehen. Darum geht's. Die Folge heißt Erinnerung fürs Leben. So, worum geht's? Es geht um Erinnerungen und wie die Erinnerungen aus unserem Leben uns eigentlich steuern. So, das ist der Überbegriff. So, fangen wir mal an. Also als erstes steht hier bei mir Empathie versus Identifikation. Ganz wichtig. Empathie ist ein Wort, das ist in aller Munde, das ist sehr beliebt. Dass Empathie bedeutet, als eine Person kann mit anderen Menschen mitfühlen, aber bleibt dabei bei sich und in seinem und sich seiner selbst bewusst. Ganz wichtig. Also ich sehe jemand anderes und der hat sich verletzt und sagt, oh Mensch, oh, das tut mir leid, und, oh, ich kann das mitfühlen, aber ich bin bei mir damit. Okay. Und Identifikation mit anderen Personen, in Anführungsstrichen, heißt, da kommt es zum Verschwimmen der Grenzen zu den anderen. Man fühlt sich und man reagiert auch so, als wäre man selbst das Opfer. Also jemand anderem passiert eine Ungerechtigkeit oder ja, es passiert, ist ein Opfer von irgendwas und ich identifiziere mich mit dem. Das heißt, ich kann das auch nachempfinden, also was der andere da gerade durchmacht, also ähnlich der Empathie, aber ich identifiziere mich mit dem. Und das, da kommt ein Gefühl, man fühlt sich dann klein und kindlich, wehrlos, überfordert, ängstlich, wütend. Man fühlt auch dessen Scham. Und das ist eine Identifikation. Und das ist kein Zustand menschlichen Mitgefühls, ganz wichtig, bei dem die Möglichkeit effektiven Handels bestehen bleibt. Also bei Mitgefühl bleibt ja dieser Zustand bestehen, des effektiven Handels, sondern es ist eben ein Zustand der Erinnerung. Das heißt, man wird dann von der Vergangenheit beherrscht. Harvard-Psychiaterin Judith Lewis Herman hat dazu mal gesagt, bis zum gewissen Grad ist jeder ein Gefangener der Vergangenheit. Nur mal so als Überschrift. So. Jetzt geht es im nächsten Schritt darum, mal zu gucken, wie funktioniert im menschlichen Körper eigentlich das Gedächtnis. So, da gibt es nämlich zwei verschiedene Arten und auf die möchte ich jetzt eingehen, weil das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen bei ADHS, was hier eigentlich passiert. Das geht nämlich bei der ganzen Geschichte um sozusagen reaktivierte Emotionen von früher. So, und die Überschrift ist das implizite Gedächtnis, so heißt das. Psychologe und Gedächtnisforscher Daniel Schechter, von dem wir noch mehr hören werden, hat gesagt, wenn Menschen nicht bewusst ist, dass sie gerade von den vergangenen Mustern beeinflusst werden. So, unter dem Einfluss vom impliziten Gedächtnis können unbewusste Emotionen und bewusste Gefühle rasante Stimmungsschwankungen und dramatische physiologische Veränderungen im Körper auslösen. Ich glaube, das kennt jeder, das ist dann diese Impulsivität auch oder Wut oder was auch immer da mal hochkommen kann. Also wir können sehr, sehr schnell in einen völlig anderen Zustand kommen, Und das ist, und der Auslöser davon kommt eben, das sind eben reaktivierte Emotionen aus diesem impliziten Gedächtnis. Also das Gehirn verfügt über mehrere Gedächtnissysteme. Um genauer gesagt zu sagen, zwei. Es ist so eine Art verschiedene Gedächtnisprozesse. Das erste ist das explizite Gedächtnis. Das ist so ein sicherer, abrufbarer Bereich von Fakten, Ereignissen, Bildern, Eindrücken, also alles aus der Vergangenheit. Wenn du dich jetzt mal hinsetzt und erinnerst dich, Mensch, wie war es in der Schule, dann kannst du da reingehen und kannst sagen, ja, ich kann mich noch erinnern, so sah es aus und daran erinnere ich mich noch an die Bilder und Ereignisse, so wie es war. Das ist das explizite Gedächtnis und das ist mehr oder weniger willentlich abrufbar. Die Schaltweise des impliziten oder Gedächtnisses sind aber Träger der Erfahrung aus des Säuglingsalters und der Kindheit. Also hier sind eher der emotionale Gehalt eines Ereignisses gespeichert als konkrete Bilder oder Details oder Ereignisse selbst. Das heißt, das ist ja richtig, richtig krass, weil wir eigentlich dann ja gar nicht wissen, in welchem Zusammenhang ist denn das überhaupt gespeichert worden? So, und das wird jetzt auch gleich noch interessant. Für den Abruf oder beziehungsweise die Aktivierung des impliziten Gedächtnisses ist kein bewusstes Gewahrsein erforderlich. Der bloße Tonfall zum Beispiel, ein Blick, kann schon starke implizite Erinnerungen auslösen. Ich habe im vorletzten Podcast dazu, ADS verstehen, Folge 5, habe ich von der toxischen Scham gesprochen, die ich auch hatte. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, die eben alleine durch Blicke ausgelöst wird. Und das ist dann, kommt dann wirklich direkt aus dem impliziten Gedächtnis. Und ja, das ist schon mal sehr interessant, wie man da im Autopiloten auf einmal sich ganz anders fühlt, obwohl man nichts bewusst erinnert hat oder ähnliches. Wer es erlebt, mag glauben, dass er lediglich auf ein spezifisches Ereignis reagiert. In Wahrheit bleibt er aber völlig im Dunkeln darüber, was er mit der Welle von Gefühlen wirklich auf sich hat, die Geist und Körper durchflutet. Also was es damit auf sich hat. Ja, das implizite Gedächtnis ist für einen Großteil, Ausrufungszeichen, des menschlichen Verhaltens verantwortlich. Und weil es unbewusst abläuft, ist es umso einflussreicher. Daniel Schechter sagt, die impliziten Einflüsse vergangener Erfahrung prägen unsere emotionalen Reaktionen, Vorlieben und Neigungen, die wichtigsten Elemente dessen, was wir Persönlichkeit nennen. Ganz großes Ausrufungszeichen habe ich da in meinen Aufzeichnungen. Ja, das muss man erst nochmal genau überlegen. Also was das bedeutet, dass durch diese Einflüsse, dieses impliziten Gedächtnis, also aus vergangenen Erfahrungen, die prägen deine Reaktionen, Vorlieben und Neigungen in unserem Erwachsenenalter. Das sind eben die wichtigsten Elemente, was wir Persönlichkeit nennen. So. Also während unser Gefühl für unser Selbst und unsere Identität im hohen Maße von den expliziten Erinnerungen vergangener Episoden und autobiografischer Fakten abhängen, also zum Beispiel was habe ich gearbeitet, wo sehe ich mich als Mensch, also was habe ich erreicht oder so. Das ist dann so unsere Identität, die wir daraus bauen. Ne? Das ist so. Aber eben hier ist unsere Persönlichkeit eben möglicherweise viel enger mit diesem impliziten Gedächtnis verknüpft. So. Das ist ja dann das, wo dann der Partner sagt, du bist so aufbrausend oder du bist dies oder das oder jenes, genau. Ganz wichtig ist, es muss kein schweres Trauma oder sowas vorliegen. Es können die Erfahrungen sein, die selbst im vorverbalen Alter gemacht wurden. Also Erfahrungen auch von Unzulänglichkeit, sich alleine oder abgeschnitten fühlen, unverstanden oder gedemütigt fühlen. Und daraus erwächst dann eine starke Identifikation mit den Machtlosen, den Unterlegenen, den Menschen. Ich habe hier aufgeschrieben, die Dostojewski die Erniedrigten und Beleidigten nennt. So, fand ich irgendwie schönes Zitat, das habe ich mal mitgenommen. Ja, das Ziel ist jetzt für den ADS-Erwachsenen, also für dich, dass du aus dieser Hilflosigkeit der Identifikation in so einen machtvolleren Zustand kommst, der Empathie sozusagen zu gelangen. So. Und wenn wir uns das so angucken und verstehen, dass diese emotionale Speicher, also der Speicher von diesen emotionalen Sachen, wo ich mich klein und unzulänglich und abgeschnitten gefühlt habe, die Problematik davon kann sich jetzt auf drei Arten darstellen im Erwachsenenalter. Das ist Angst, Rebellion oder eine Kombination aus beiden. Ich kenne beides. Ich bin der absolute Rebell, so. Also mindestens aber hast du eine innere Ablehnung gegen Autoritäten. Und auch das Gefühl von Menschen mit Macht sind eben blind, unwissend und ungerecht. Das ist eine richtige Stigmatisierung, die da passiert ist. Da ist schlicht das implizite Gedächtnis von Erwachsenen am Werk, der als sensibles Kind eben und auch sehr schlaues Kind die Anmaßung und Schwächen von Erwachsenen schon durchschaut hat. Das ist ganz wichtig. Wenn wir von ADS reden, reden wir immer von hochsensiblen Kindern, weil gerade die eben das auch entwickeln. Andere, es entwickelt nicht jedes Kind ADS, sonst würde es ja jedes Kind haben. Und Hochsensibilität ist natürlich auch eine Art der Hochbegabung. Da rede ich ja in meinen Podcasts darüber auch viel oder in meinen Videos. So kannst du auch gerne nochmal tiefer ins Thema gehen. Und das ist auch etwas, was ich aus meiner Kindheit erkenne, dass ich sehr, sehr früh schon immer gedacht habe, das macht ja alles überhaupt keinen Sinn, was die hier machen. Sei es nun bei mir zu Hause in der Familie, wo irgendwie Eltern Sachen gemacht haben, wo ich sage, das ist ja verrückt irgendwie. Und zwar rede ich jetzt vom wirklich frühen Kindheitsalter, also Kindergarten und Grundschule, so sage ich jetzt mal so, wo ich dann schon alles so gedacht habe, was erzählen die hier alle? Das ist ja irgendwie weird. So, also das ist auch sowas, was man durchschaut hat. Und daraus entwickelt sich so ein Gegenwille, ne? Also eine ADS-Reaktion auf Autoritäten sind nicht immer nur auf diese impliziten Gedächtnisse. Manchmal ist es einfach so, man ist im Gegenwillen gefangen. So. Und das kleinste Anzeichen von Autorität führt schon automatisch zu Widerstand. Das kenne ich von mir selber zu 100%. Also Widerstand gegen Regeln, Vorschriften, Autoritäten. Und im Prinzip bedeutet das aber, dass wir noch nicht erwachsen sind. Ne? Also wir legen zwar gerne, das muss man einfach so sagen, bei aller Kritik, die gerechtfertigt ist, ich bin auch jemand, der immer daran arbeitet, irgendwie Machthaber die Fehlbarkeit nachzuweisen. Und wir wissen ja alle, Macht steht immer auf tönernen Füßen. Das heißt, das ist auch so ein Hobby von mir, natürlich immer darauf hinzuweisen, bei Machthabern hier, guck mal genau hin und so. Aber dieser Gegenwille, der macht halt auch viel kaputt im Leben. Und das habe ich selber natürlich auch erlebt. Und wenn man diese automatische Oppositionshaltung mal eben mit offenem Geist an der Tür abgibt, dann lässt sich viel gewinnen und dann lassen sich auch neue Perspektiven tun sich dann auf. Da muss man halt mal drüber nachdenken. Dieser Gegenwille gepaart mit implizitem Gedächtnis kann das Verhältnis von so einem Menschen zu Politik und Gesellschaft stark beeinflussen. So. Und bei aller Kritik, die auch gerechtfertigt ist oder berechtigt ist. Ne? Aus diesem erwächst in einer weiteren Sache, wenn wir da jetzt weiterdenken, diese Perspektive der Unterdrückten immer zu teilen, die mag ja dem impliziten Gedächtnis geschuldet sein, aber dem Wahrheitsgehalt der Erkenntnisse tut das ja keinen Abbruch. Das heißt, in diesem Sinne stimmt auch die Aussage zum Beispiel, die ganz oft gemacht wird, die Welt braucht uns ADHSler. Das glaube ich zu 100%, das unterschreibe ich auch. Die Welt braucht Menschen, die in der Lage sind, hinter die Kulissen zu schauen, die eben nicht willens sind und auch nicht fähig sind, ihre bewusste Wahrnehmung dessen auszublenden, was in der Welt schiefläuft. Und da zähle ich mich zu 100% zu und da möchte ich ganz, ganz doll darauf hinweisen, das ist gut, das ist das Gute, das ist eine sehr gute Seite an ADS. Wir haben diese Identifikation zwar und wir müssen da auch raus aus dem Gegenwille und aus dieser immer Oppositionshaltung. Trotzdem ist das, was wir sehen, diesen Wahrheitsgehalt von unseren Erkenntnissen, die sind wahr und das ist so. Und das ist auch so und das dürfen wir uns nicht abkaufen lassen, indem wir sagen, naja, nun reg dich mal nicht so auf oder so. Nee, die Wahrheiten bleiben gleich. Nur wie wir drauf mit dem Gegenwillen reagieren oder diese automatische Opposition oder alle Obrigkeiten ablehnen, da müssen wir eben hingucken und da müssen wir ein bisschen toleranter werden und erwachsen werden vor allen Dingen. Ja, das Krasse ist, jetzt kommen wir noch zum Halbschluss jetzt auf einen weiteren Punkt eingehen. Das implizite Gedächtnis ist nämlich weniger vergesslich als das andere Gedächtnis, als das explizite. Das Gefühl, sich beweisen zu müssen und aus Angst zu versagen, bewirkt einen heftigen emotionalen Schock, was auf die Fähigkeit des ADHS-Gehirns sich auswirkt, das Erinnerungsvermögen zu aktivieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir jetzt an das Thema Prüfungsangst mal andocken können. Viele Menschen mit ADHS haben Prüfungsangst und können unter Druck nicht performen. Das heißt, sie können unter Zeitdruck und psychischem Druck, der gemacht wird, weil es muss jetzt hier klappen, nicht ihre volle Leistung abprüfen, weil dieses implizite Gedächtnis eben diese Versagensängste anschaut und das macht einen richtig heftigen emotionalen Schock. Da geht es wirklich um Leben und Tod, gefühlt, für den ADHS-Menschen. Und das kappt das unser Gehirn dann ab von den normalen Erinnerungsvermögen. Also aus Angst entsteht eine massive Blockade, weil der Druck von Zeit und sich beweisen müssen, kann tief sitzende, vergrabene Ängste und Zurückweisung auslösen, eben von dem impliziten Gedächtnis. Weil eben nicht nur das Wissen abgefragt wird, sondern auch die Fähigkeit, unter extremen Druck und Stress der Angst vor Ablehnung das Gedächtnis zu aktivieren. Also, und damit ist das ADS-Gehirn sehr stark beeinträchtigt und benachteiligt gegenüber neurotypischen. Das heißt, diese Prüfungsangstgeschichte, ja, ist eine große Nummer einfach bei Menschen mit ADS, wo man mal drüber reden muss und was man dann auch weitergeben kann letzten Endes an Menschen, die mit ADS-Kindern dann arbeiten oder auch mit Erwachsenen, die dann sich in Prüfungssituationen wiederfinden. Da muss man eben mal gucken, wie man das anders vielleicht auch regeln kann. Übrigens wird das implizite Angstgedächtnis viel, viel früher als das intellektuelle Gedächtnis erworben und es dominiert. So, das ist ein dominantes Gedächtnis. Manche Menschen mit ADS können, da zähle ich mich ein bisschen zu, die intellektuelle Leistungsmöglichkeit haben oder das intellektuelle Selbstvertrauen, um in Prüfungen gut abzuschneiden und dennoch können teils trivialste Situationen uns auf die hilflose Sprachlosigkeit eines Kleinkindes zurückwerfen. Wenn die Angst aufflammt, das kenne ich. Das ist diese toxische Scham, von der ich mal gesprochen habe. Bei mir geht das, da fällt man dann zusammen wie ein Soufflé. Ne? Und wenn Blicke einander treffen, bei mir war es eben durch die toxische Scham mit Blicken, dann kann das auslösen. Stanley Greenspan sagt dazu, unser ganzes Leben lang bestimmen scheinbar triviale Gesten, die wir im späten Kindesalter verstehen, unsere menschlichen Beziehungen zu anderen, als auch unsere Denkprozesse. Bei sehr sensiblen Menschen kann es sogar passieren, dass ihr Denkvermögen aus den Fugen gerät und das Gefühl der Sinnhaftigkeit sich allmählich auflöst. Da sprechen wir dann von suizidalen Gedanken und Ähnlichem. Also bei sehr sensiblen Menschen mit ADS kann das dann so weit gehen, dass sich ja das Gefühl der Sinnhaftigkeit auflöst, die sich auflösen und unter diesem Druck dem nicht standhalten. Alles irgendwo im impliziten Gedächtnis abgespeichert, in einem Alter, wo du noch nicht mal reden konntest. So. Und das ist wichtig zu verstehen und dafür braucht es kein schlimmes Trauma. Nochmal, es geht also nicht darum, jetzt hier zu sagen, aus irgendeinem Grund ist irgendwas Schlimmes passiert, sondern oder permanent irgendwas passiert, also missbräuchlich, sondern als Kind, als kleines Kind, sich abgeschnitten zu fühlen. Ich meine, wie schnell geht das? Ne? Wie viel Stress der Mutter braucht es dafür? Wie viel Stress der Bezugsperson braucht es dafür, damit diese Dinge ausgelöst werden können in Kindern? Und vielleicht nicht einmal, sondern wirklich permanent, alltäglich, wiederkehrend, keine Ahnung. Da fallen mir jetzt verschiedene Situationen ein, wo ich sagen würde,
ist ja schnell eigentlich gemacht. Alleine schon ein Krankenhausaufenthalt kann das sein. Und da habe ich in meiner eigenen Kindheit reflektiert. Ich war vor dem Kindesalter 1, war ich mehrere Wochen, ich glaube sogar mehrere Monate, in einer Klinik, in einer Kinderklinik gab es noch nicht mal, es war glaube ich eine Frauenklinik, weil ich an einer schweren Lungenerkrankung, Lungenentzündung gelitten habe. Und musste, was war sogar so schlimm und dramatisch zu dieser Zeit, also in den 70ern noch, ne, das war dann 1975, dass ich da bei dem Oberarzt mit im Zimmer war und so. Also das war, da gab es natürlich noch nicht so eine Intensive Care Units, also Intensivstationen, Kinderintensiv, so wie wir es heute haben. Das ist wirklich jetzt schon ja 50 Jahre her, darf man gar nicht sagen. Und da war das natürlich noch anders, aber allein da war ich, es reicht schon, wenn du mal 2 Monate da abgeschnitten bist von deinen Eltern, und früher war das Besuchsrecht ja auch nicht so wie heute, also da ist ja keiner hingegangen, so, das ist, war ja ganz anders. Das ganze Verhältnis Kind, Eltern ist bei der Gen X, bei uns, bei unserer Generation ja eine ganz andere Nummer, da können wir nochmal, da werde ich nochmal einen eigenen Podcast machen, weil es sehr interessant ist, da mal hinzugucken, aber ja, also will heißen, ja, da haben wir schon einiges mitgekriegt. Was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet, dass wir verstehen, warum wir vielleicht in der Schule in Prüfungssituationen nicht liefern konnten. Das ist übrigens auch etwas, warum ich sage, es ist sehr schwierig für Menschen mit ADHS, ja auch ihren IQ mal zu erfassen. Dass, weil eben diese Tests meistens unter Zeitdruck gemacht werden oder zumindest eben ein Leistungsdruck da ist. Es ist ja eine Prüfungssituation und die Prüfungssituation per se ist ja schon das Problem. Also so, da muss man mal gucken, was man da für Wege findet, das mal ein bisschen leichtfüßiger für sich irgendwann mal zu machen. So, gibt es ja viele verschiedene, kann man auch was finden. Werden wir später sicherlich nochmal drauf eingehen. So, ja. Aber das sollte dir auf jeden Fall ein bisschen hoffentlich geholfen haben hier auf dem Weg, dass du verstehst, dass das, was du Persönlichkeit nennst, alles andere ist als deine Persönlichkeit, sondern das sind Faktoren, von denen hast du vielleicht bisher noch gar nicht gewusst, dass sie da sind. Oder du verstehst jetzt zumindest, aus welcher Richtung diese starken Emotionen in dir aufsteigen, warum die das mit dir machen und was dagegen zu tun ist. Ja, wichtig ist, dass wir jetzt als Erwachsene quasi mit ADS in so eine machtvolle Position kommen, nämlich erwachsen werden und sagen, okay, das war ja Kindheit und das kann ich auch verstehen, dass ich so reagiert habe und da konnte ich auch nichts für und das ist alles schön und gut, aber wie gehe ich damit jetzt als Erwachsener um? Und das ist dann wieder das Thema, wo wir im Coaching dran arbeiten können. Das anzugucken, dazu zu arbeiten über einen Zeitraum, das erfordert auch wieder Zeit, da sind wir wieder bei dem Thema. Das ist alles nicht in einer Woche gemacht oder in einem Monat, deswegen gehen meine Coachings eigentlich auch 3 Monate oder 6 Monate oder im Jahr, je nachdem, wie es so bei jedem Einzelnen abläuft und wo er hin will, so, was er aufräumen will. Aber wenn wir an diese Themen rangehen, sowas braucht einfach Zeit. Ne? Nimm dir da, das ist halt alles hier nicht der Quick Fix. So. Ich kann dir halt leider keine magische Pille geben und sagen, nimm das mal und dann ist alles nächste Woche weg. So. Aber sinnbildlich möchte ich sprechen mit einem Bild, das habe ich aus meinem Narzissmusarbeit, als ich damit gearbeitet habe. Stell dir das einfach so vor wie ein Pool, der ist voll mit diesem Wasser und jede Woche nimmst du da ein paar Eimer raus. Und das dauert halt, ne, bis so ein Pool leer ist, so. Mal nimmst du mehr raus, mal nimmst du weniger raus, vielleicht geht mal eine Woche auch gar nichts, weil andere Themen wichtig sind, aber irgendwann ist dieser Pool leer, dieser Negativpool und dann stehst du ganz gut da, dann ja, so kann man das vielleicht ganz gut verdeutlichen. Hat mir immer geholfen, das Bild mal ein bisschen zu verstehen, okay, solche Dinge brauchen Zeit und da muss ich daran arbeiten und ja, mir hilft das Verstehen ganz doll. In dem Moment, wo ich diese Dinge verstehe, wie die Wirkweisen sind, kann ich das schon akzeptieren. Und Akzeptanz ist eben einer der größten 4 Punkte auf dem Weg zur Heilung. Es gibt noch andere, über die spreche ich im anderen Podcast. Das sind dann auch Themen, die ich natürlich im Coaching mit den Klienten dann schön besprechen kann, wo man schön dran arbeiten kann. Ne? Also ja, Akzeptanz ist dann wieder so ein Thema. Mir hilft es zu verstehen, warum die Sachen so sind. Dann kann ich sagen, ah, okay, hier kannst gar nichts dafür, dass du so bist, wie du bist. Und dann hilft, dann ist das für mich schon immer 80% des Weges gegangen. Und den Rest, da gibt es dann wirklich Möglichkeiten dran zu arbeiten. Das machen wir dann im Coaching. Und dann kann man das auch ausradieren, revidieren, sein Gehirn umbauen, Neuroplastizität. Das ist in jedem Alter, auch im hohen Erwachsenenalter möglich, also never give up. Und wir sind ja heute sowieso gefühlt alle 30, also es gibt ja gar keine alten, richtig alten Peoples mehr um uns rum eigentlich, wenn man sich mal umguckt, da gibt es jetzt noch so ein paar Boomer, die jetzt natürlich dann in die Jahre kommen und ein paar frühe Gen Xler, die jetzt schon ein bisschen älter sind, aber eigentlich die Gen X, meine Generation, die waren mit 10 schon 30 und die sind jetzt immer noch 30, wir sind ja young at heart und also gibt nicht auf, es ist auf jeden Fall immer gut anzufangen, an sich zu arbeiten und zu sagen, okay, also nur weil es bisher irgendwie nicht ganz optimal war, heißt es nicht, dass ich so weitergehen muss. Und ich plädiere da sowieso, Persönlichkeitsentwicklung ist einfach das Beste. Nichts wird dir so viel geben, wie daran zu arbeiten, das aufzulösen und dann ja mit neuen frischen Selbstwert, das hat man im vorigen Podcast, und eben dann mit solchen Dingen hier, mit dem Verständnis darüber, okay, das, die Trigger, die kommen von da unten und jetzt weiß ich auch warum, daran zu gehen, ja, und dann weiterzugehen, ja. Das Ganze führt dann im nächsten Schritt, im nächsten Podcast dazu, ADS und Beziehung, wichtiges Thema, denn ja, das vernachlässigte und zurückgewiesene Kind wird natürlich ein Leben lang eher heftig auf Trennung reagieren, so. Das als Überschrift für das nächste Thema. Das hilft uns natürlich nicht in Beziehung. Ja? Also müssen wir auch dahin gucken, was ist da los. Und das machen wir in der nächsten Folge. Da freue ich mich dann, wenn du wieder dabei bist. Und dann lösen wir die Geschichte auf. Und dann gehen wir immer weiter Richtung alles wird gut. So, also bleibt munter, bleibt gesund. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und dann, ja, macht's gut, euer Tai. Ja, und das war's für heute. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.